Ich lese noch einmal den Predigttext. Jesus fing an, die Jünger zu lehren. Der Menschensohn muss viel leiden und verworfen werden von den Ältesten und den hohen Priestern und den Schriftgelehrten und getötet werden und nach 3 Tagen auferstehen. Und er redete das Wort frei und offen. Und Petrus nahm ihn beiseite und fing an, ihn zu wehren. Er aber wandte sich um, sah seine Jünger an und bedrohte Petrus und sprach: Geh hinter mich, du Satan, denn du meinst nicht, was göttlich, sondern was menschlich ist. Und er rief zu sich das Volk samt seinen Jüngern und sprach zu ihnen: Will mir jemand nachfolgen, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben behalten will, der wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert, um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der wird es behalten. Denn was hilft es dem Menschen, die ganze Welt zu gewinnen und Schaden zu nehmen an seiner Seele? Denn was kann der Mensch geben, womit er seine Seele auslöse? Wer sich aber meiner und meiner Worte schämt unter diesem ehebrecherischen und sündigen Geschlecht, dessen wird sich auch der Menschensohn schämen, wenn er kommen wird in der Herrlichkeit seines Vaters mit den heiligen Engeln. Soweit der Predigttext. Sie sah Dresden brennen und auch wie ein Flugzeug samt dem Pilot direkt vor ihr in Flammen aufging. Einmal stahl sie Lebensmittelkarten, um ihre Familie zu ernähren. Sie mag damals 12 Jahre alt gewesen sein. Die Eltern waren eigentümlich distanziert, gefangen in eigenen Ängsten und Problemen. Wie viele Menschen in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg litt sie unter Tuberkulose und musste insgesamt mit Unterbrechungen 4 Jahre ihres Lebens als Mädchen und junge Frau in Sanatorien verbringen. Wenn sie dann zu Hause war, hatten die anderen Angst vor ihr, denn sie war nicht als geheilt entlassen worden. Das Leben in der damaligen DDR war ihr so zuwider, dass sie als sehr junge Frau alleine in den Westen ging. Dort angekommen war es zunächst nicht einfacher. Diese Geschichte, auch wenn sie nicht übermäßig oft erzählt wurde, mochte ich als Jugendliche nicht hören. Sie ist die Geschichte meiner Mutter. Ich erinnere mich an Abwehr und auch daran, dass ich selbst rätselte, warum will ich sie nicht hören? Später habe ich verstanden, als Kind, als Jugendliche möchte man starke Eltern, Eltern, die strahlen und die das Leben schön finden und alle Herausforderungen spielend bewältigen. So erging es auch Petrus. Er wollte das Reden über Leid nicht hören. Zwar war er kein Jugendlicher, aber Jesus hatte sicher etwas von einem Vater, einem Vorbild. Und Petrus erlebte gerade Großes. Jesus hatte angefangen, die Welt zu verwandeln. Lahme konnten plötzlich gehen und Blinde sehen. Menschen, die außen standen, wurden Teil der Gemeinschaft. Petrus war mit Menschen an einem Tisch gesessen, die er vorher nicht mal von der Ferne angeschaut hatte. Und er hatte mit Jesus aufregende Dinge erlebt. Großsprecherischen Besserwissern wurde etwas entgegengesetzt. Und in Notsituationen hatten die, die am Rande waren, einen starken Retter. Jesus war auf dem besten Weg, endlich etwas zu verändern, zu zeigen, dass das Gute stärker sein muss, dass man nicht irgendwelchen politischen Despoten die Macht überlassen kann. Petrus hatte noch ganz andere Hoffnungen benannt und Jesus als den bekannt, der er ist. Du bist der Messias. Mit ihm war so viel Hoffnung gekommen und so viel Begeisterung. Und jetzt redet er von entsetzlichem kommenden Leid. Petrus will es nicht hören und er nimmt Jesus zur Seite. Und ich stelle mir vor, dass er ihn gefragt hat, willst du wirklich so viel Pessimismus verbreiten? Du, der immer von Hoffnung spricht, du, der uns immer erzählt, wie Gott uns liebt, das passt nicht zusammen. Du bringst die Leute ganz durcheinander. Das macht alles keinen Sinn. Verständlich seine Reaktion und kreatürlicher, fast gesund, möchte ich sagen. Wer von uns würde einer jungen Mutter, die gerade geboren hat, davon erzählen, was alles Schlimmes im Leben mit diesem Kind geschehen könnte? Deshalb ist die Reaktion von Jesus umso erstaunlicher. Er, der immer so viel Verständnis hat für die Ängste der Menschen, weist Petrus sehr entschieden zurück, fast brutal. Gehe weg von mir, Satan. Schlimmeres kann man nicht sagen. Warum diese Reaktion? Immer wieder einmal steht Jesus am Scheideweg. Wir kennen die Geschichte von der Versuchung in der Wüste, bei der er dem Wunsch nach Macht und Ansehen entsagt. Später wird es der Kampf im Garten Gethsemane sein, bei dem er Gott bittet, ihn vor seinem Weg in den Tod zu verschonen, obwohl er davor schon eingewilligt hatte. Auch Jesus scheint den Sinn seines Lebensweges nicht durchgängig zu sehen. So kann er auch am Kreuz sagen, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Jesus kennt es selbst. Das Leid an Gott, den er immer so liebevoll als Abba beschrieben hat. Gerade deshalb, so meine Vermutung, musste er so massiv werden. Auch er hat sich entscheiden müssen, sich an Gott zu halten, von dessen Liebe er überzeugt war, der ihm aber am Ende völlig unverständlich war. Beide kommen mir nahe in dieser Erzählung, Petrus und Jesus. Auch ich bringe den liebevollen Gott und das Leid schlecht zusammen. Und so wie Petrus damals den tieferen Sinn des Weges, den Jesus angekündigt hat, nicht verstehen konnte, verstehe auch ich viele Wege, die Menschen gehen müssen, nicht. Manchmal erschließt sich der Sinn, ja. Etwa, wenn ein Mensch durch großes Leid geläutert wird. Oder wenn aus großem Schmerz eine wichtige Aufgabe entsteht. Aber manches Leid erscheint so sinnlos. Etwa wenn ein kleines Kind misshandelt wird. Oder wenn Geflüchtete, die sowieso in Angst und Schrecken sind, plötzlich noch von einem Schneesturm überfallen werden und elendlich erfrieren müssen. Oder denken wir an die Ukraine. Ratlos stehen wir manchmal vor Schicksalen und haben den Eindruck, da ist nichts gut dran, aber auch gar nichts. Anton Rotzeter, eigentlich ein Liebhaber des Lebens, ein Kapuzinerpater, von dem wir uns gerade bei der stattfindenden Retraite anregen lassen, hat sich auch diese Frage gestellt. Ich zitiere ihn. Wo bist du, Gott? Bei so viel Hunger? Was tust du, Gott, bei so viel Elend? Wen brauchst du, Gott, für so viel Not? Wie hilfst du, Gott, bei so viel Tod? Warum schweigst du, Gott, bei so viel Schreien? Da stellt sich doch die Frage, wie kommen wir mit diesem Gott zurecht? Wie können wir damit leben und froh sein? Was kann uns im Leid helfen? Offensichtlich hat Petrus ja einen Weg gefunden. Seine Briefe im Neuen Testament, und das finde ich immer wieder völlig faszinierend, beschreiben und zeichnen eine andere Erkenntnis. In den Briefen kommt ein anderer zum Ausdruck, der sich nicht mehr beirren ließ von Leid und von der unverständlichen Seite Gottes. Einen, bei dem ich viel Hoffnung wahrnehme und Vertrauen, obwohl sein Leben wahrscheinlich noch viel gefährlicher und strapaziöser wurde. So lese ich von ihm zum Beispiel im 2. Petrusbrief folgenden wunderbaren Satz: Achtet auf das Wort als auf ein Licht, das erscheint an einem dunklen Ort, bis der Tag anbräche und der Morgenstern aufgehe in euren Herzen. Was war geschehen? Wie konnte er so etwas schreiben? Zwei mögliche Antworten fallen mir auf. Oder ein. Petrus hatte, zumindest was uns überliefert wurde, eine sehr prägende Begegnung mit Jesus. Sie war am Ufer des Sees Genezareth. Der Auferstandene begegnete ihm und fragte ihn dreimal: Liebst du mich? Die dreimalige Frage erinnert uns an die Verleugnung Jesu durch Petrus bei seiner Gefangennahme, und es erscheint so, als ob Jesus Petrus eine Möglichkeit zur Wiedergutmachung anbietet. Es könnte aber auch sein, dass Petrus vor die Frage gestellt wird: Stehst du zu mir, auch wenn du mich nicht verstehst? Liebst du mich, auch wenn ich dir Leid zu bringen scheine? Jesus kündigt es sogar explizit an: Ein anderer wird dich gürten und führen, wohin du nicht willst. Kurz darauf will Petrus wissen, ob es dem anderen Jünger Johannes wohl auch so gehen mag. Wie wird es denn mit dem, fragt er. Was geht es dich an, ist die Antwort. Ähnlich heißt es in unserem Text heute: Nimm dein Kreuz auf dich und folge mir nach. Viel erwartet Jesus da von Petrus. Doch es wirkt so, als ob Petrus, als er sich endlich entschieden hat, auch diesem rätselhaften Jesus zu vertrauen, froh geworden ist. Ein zweiter Aspekt erscheint mir noch wesentlich. Offenbar war irgendwann das Vertrauen stärker als die Angst, stärker als die Angewohnheit, seinen Lebensweg mit dem der anderen zu vergleichen, stärker als die Erbitterung und die Auflehnung. Wie kommt man zu so einem Vertrauen? In einer Zeit, in der ich mir selbst die Frage gestellt habe, wo Gott denn eigentlich ist bei so viel Leid, ist mir ein Satz von Buber in die Hände gefallen: Gott wohnt, wo man ihn einlässt. Ich habe mir diesen Satz übersetzt: Vertrauen entsteht, wenn ich ihm, dem mir im Moment Unverständlichen, so oft wie möglich begegne. Dieser Satz hat mich bewegt, Gott einzulassen. Da gab es durchaus auch einmal einen lauten Streit, auch Auflehnung, aber er ist geblieben. Meine Fragen an Gott sind im Laufe dieser vielen Einladungen nicht weniger geworden. Aber ohne dass ich jetzt rational begründen kann, ist mein Vertrauen gewachsen. Ich nehme an, ebenso haben die vielen Begegnungen des Petrus mit Jesus ihn Ruhe und Vertrauen finden lassen. Wieder alle Rationalität. Auch meine Mutter hat mir das als Quintessenz ihres Lebens weitergegeben, nachdem sie Gott kennengelernt hat. Ich kann, sagte sie, trotz erfahrenem Leid, trotz schwerem Schicksal, trotzdem viel nicht so gelaufen ist, wie ich mir das vorstelle, tief froh sein und mich geborgen wissen. Diese Gewissheit ist kein Besitz, aber sie erschließt sich immer wieder, wenn ich lausche, wie Petrus es beschrieben hat. Achtet auf das Wort als auf ein Licht, das da scheint an einem dunklen Ort, bis der Tag anbräche und der Morgenstern aufgehe in euren Herzen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, stärke und bewahre unsere Herzen in Christus Jesus. Amen.